Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Gesundheit finanzieren, Zukunft sichern. Nachhaltige Finanzierung der GKV. Was muss die Politik dringend anpacken, damit die Beiträge nicht explodieren? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit Christian Keutel.
Christian Keutel ist seit 2018 Fachbereichsleiter Finanzen bei der SBK Krankenkasse. Zuvor war er mehrere Jahre in verschiedenen leitenden Positionen im Gesundheitswesen tätig, unter anderem als Finanzanalyst bei einem Krankenkassenverband. Er hat einen Abschluss in Gesundheitsmanagement und absolvierte ein Masterstudium in Personalmanagement. Seine Expertise umfasst die Weiterentwicklung von Finanzierungsmodellen und die Optimierung von Finanzprozessen im Gesundheitssektor. Die gesetzliche Krankenversicherung GKV steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Wichtige Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen, wie die Dynamisierung des Bundeszuschusses und die Entlastung von versicherungsfremden Leistungen, wurden bisher nicht umgesetzt. Strukturreformen, die die GKV auf den demografischen Wandel vorbereiten sollen, fehlen ebenfalls noch. Eine langfristige Finanzierungsstrategie liegt nicht vor, während die Zusatzbeiträge der Krankenkassen weiter steigen. Wichtige Reformen wie die Krankenhausreform befinden sich noch im Gesetzgebungsverfahren.
Die Siemens Betriebskrankenkasse, SBK, ist eine bundesweit tätige gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Heidenheim an der Brenz und Verwaltungssitz in München. Gegründet 1908 ist sie die größte Betriebskrankenkasse in Deutschland und gehört zu den 10 größten bundesweit geöffneten Krankenkassen. Die SBK bietet umfassende Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung und legt besonderen Wert auf persönliche Beratung und Unterstützung ihrer über 1,1 Millionen Versicherten.
Schönen guten Tag, Herr Keutel. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
Vielen Dank, Herr Nitz, für die Einladung. Sehr gerne.
Wir sprechen über ein Thema, das in den nächsten Wochen noch mehr in der Diskussion sein wird, als es ohnehin jetzt schon ist, und zwar über die nachhaltige Finanzierung der GKV, der gesetzlichen Krankenkassen. Sie sind da Experte. Was ist denn so grundsätzlich falsch gelaufen? Weil in diesem Jahr hört man ja von vielen Kassen, dass sie erhöhen müssen, also konkret die Zusatzbeiträge. Und insgesamt fehlt ja einiges und für nächstes Jahr ist der Ausblick ja nicht wesentlich besser.
Ja, da haben wir uns den richtigen Tag ausgesucht, denn heute kamen über die Presse die ersten Ankündigungen des Halbjahresergebnisses für das Jahr 2024, ein Defizit von rund 2 Milliarden Euro, so hoch wie seit Jahren nicht mehr, zumindest nicht zum Halbjahr. Und wenn man es stumpf hochrechnet, sind wir bei minus 4 Milliarden Euro. Das ist schon eine Hausnummer, die wir so noch nicht hatten, lange, lange Jahre nicht hatten. Wir sind eher zurückgesetzt, 20 Jahre zurück und weiter. Woran liegt es? Das ist ganz einfach zu sagen. Wir geben viel mehr Geld aus, als wir einnehmen. Wir haben Leistungsgesetze gemacht und Vergütungsanpassungen vorgenommen, die gesetzlich und politisch gewollt waren. Ob die jetzt zur Verbesserung der Versorgung beigetragen haben oder nicht, mag ich jetzt an der Stelle gar nicht bewerten. Das ist nicht mein Thema, aber da gab es ja auch genug Informationen zu, dass Deutschland da eher Mittelfeld ist als Spitzenreiter. Wir sind sehr teuer, was Leistungsausgaben oder Ausgaben insgesamt im Gesundheitswesen betrifft. Wie gesagt, der große Schwamm sind die letzten 10 Jahre so Gesetze, die so ein Volumen von rund 30 Milliarden Euro haben, die wir einfach mehr ausgeben, und das Defizit ist ein strukturelles Defizit, also wir geben deutlich mehr Geld aus, als wir einnehmen, und wir können das nur über Zusatzbeitragssätze kompensieren, weil der Gesetzgeber leere Kassen hat, uns also nicht mehr Geld geben kann, und wir sind ja nicht die einzige Sozialversicherungsschieflage, die Pflege hat ja auch ein Problem, da ist man ja auch schon an die Reserven gegangen, so dass wir generell schwierigen Zeiten entgegensehen, würde ich mal sagen.
Herr Keutel, der Bundesgesundheitsminister ist immer ein Politiker, der doch, sagen wir mal, die große Überschrift gerne zum Besten gibt. Und bei der GKV und deren Finanzierung ist eigentlich schon seit Mitte 2023 von ihm ein Konzept zur nachhaltigen, langfristigen Finanzierung offen. Meinen Sie, kommt es noch oder woran liegt es?
Also die Eckpunkte wurden ja ein paar Monate später veröffentlicht und mit einem Datum aus Mai, also wohl fristgerecht vorgelegt, dann hat man nochmal dran gearbeitet, aber nichts davon ist umgesetzt. Also und nach meiner ganz persönlichen Einschätzung ist da auch nichts Nachhaltiges dran. Also da ist der große Block, der Bereich, der auch im Koalitionsvertrag schon drin steht, dass man mehr Geld für Bürgergeldbeziehende reinbringt, also rund 9 Milliarden Euro, die da fehlen. Das geht aber nicht, weil die Kassen leer sind und der Rest war Flickschusterei, will ich es nennen. Also da ist nichts dabei, wo man sagt, nachhaltig ist da irgendwas passiert, das uns 10, 15, 20 Jahre voranbringt. Ich habe es in verschiedenen Gelegenheiten schon mal woanders gesagt. Wir haben immer noch ein Demografieproblem. Das heißt, die Babyboomer gehen irgendwann in Rente. Dann haben wir also neben dem Ausgabenproblem auch wieder ein Einnahmenproblem, weil in der Rente deutlich weniger aus Rente weniger Beiträge bezahlt werden als durch Arbeit. Und es ist ein umlagefinanziertes System. Das heißt, wir verschärfen das in 10, 15 Jahren, spätestens in 10 Jahren, deutlich. Wenn die Babyboomer weg sind, fehlen noch mehr Milliarden. Und das muss kompensiert werden. Und da hat noch keiner drüber, also vielleicht hat man drüber nachgedacht, aber es gibt kein Konzept. Also keine demokratische Partei hat ein Konzept, was sagt, die Umlagefinanzierung muss gestützt werden durch Kapitalstock, durch Ausweitung der Versicherungsbeiträge oder. Gab ganz viele Konzepte, aber es steht noch nirgendwo geschrieben. Also ich schätze mal auch nicht, dass der nächste Bundestagswahlkampf da mehr bringen wird, weil es kein schönes Thema ist, ne? Also wer möchte denn schon sagen, also entweder wir müssen gucken, dass wir die Preise einfrieren, bei Leistungskürzen, den Versicherten sagen, du darfst jetzt nicht mehr zum Arzt gehen, ist in unserem Land schwierig bis unmöglich und hat auch Gründe, warum das nicht unbedingt sinnvoll ist in der Form. Aber wir müssen an den Preisen, also ein Preismoratorium oder sowas machen und die Einnahmeseite stärken, perspektivisch. Kurzfristig gibt es Möglichkeiten, aber mittel- und langfristig gibt es überhaupt kein Konzept, was ich im Moment von den Regierungs-, aber auch von den Oppositionsparteien der demokratischen Mitte gesehen habe. Und das lässt mich schon überlegen, wie viel verschärft muss es denn noch sein? Also wie viel Beiträge muss der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin und der Versicherte, die Versicherte noch bezahlen? Wann kippt es dann? Also wann merken wir denn, dass wir das den Faktor Arbeit so verteuert, dass keiner mehr dran denkt, viele Menschen einzustellen, weil ich so viel Geld bezahlen muss allein für die Gesundheit und wie gesagt, da kommen auch Pflege und Rente und so weiter dazu, dann verteuere ich den Faktor Arbeit und jeder Ökonom weiß, das ist für Unternehmen ein relevanter Faktor in Deutschland. Und wir machen es einfach nur noch stumpf teurer, weil es keine Lösung gibt. Deswegen, ich sehe mit Sorgen in die aktuelle Situation, insbesondere auch schon fürs nächste Jahr. Also ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr Zusatzbeitragssatzanpassungen sehen werden, die 0,6 bis 0,8% sind. Und das ist die höchste Steigerung, die wir seitdem es Zusatzbeitragssätze gibt, 2015 sehen werden. Das ist viel, viel, viel Geld. Das sind Milliarden, die dort finanziert werden müssen.
Die Zusatzbeiträge oder die Beiträge insgesamt kann man ja auch nicht unendlich steigern, aber bislang ist das so das probate Mittel, dass die Politik, wenn sie eben selber weder Konzepte noch willens ist, sagen wir mal, versicherungsfremde Leistungen oder eben auch die von Ihnen angesprochene Finanzierung der wirklichen Kosten im Bürgergeldbezug anpackt, dann ist es da die einzige Chance. Meine Frage ist, was sind jetzt von Ihrer Seite aus, Sie sind ja bei der SBK, das ist die größte Betriebskrankenkasse in Deutschland mit über 1 Million Versicherten. Haben Sie Konzepte, haben Sie Anliegen, die Sie adressiert wissen wollen?
Ja, also abgesehen davon, dass in der Finanzierung auch eine Nachhaltigkeit wichtig wäre, gibt es, sag ich mal, Konzepte, die auf dem Tisch liegen, die einfach bewertet werden müssen. Das sind dann Ausweitung der Personenkreise. Also dass man quasi sagt, okay, man hat eine Bürgerversicherung, ist jetzt nicht unser Konzept, ist ein politisches Konzept. Da muss man wirklich überlegen, ist das wirklich noch sinnig? Oder, sage ich mal, erweitert man die Einkunftsarten, also bisher ist ja Umlagefinanzierung, das heißt Beiträge aus Entgelt und Entgeltersatzleistungen oder Renten und so weiter. Und öffnet man nicht auch andere Einkommensarten wie im Steuerrecht? Es gibt ja Personen in der GKV, die zahlen Beiträge aus ihrem vollen Einkommen, also auch Kapitaleinkünfte und so weiter. Das sind die sogenannten Selbstständigen, die also gewählt, also freiwillig in der GKV sind, die zahlen aus einem größeren, einer größeren Bandbreite. Das könnte man natürlich auch auf die Normalversicherten ausweiten, bis zu einer gewissen Grenze. Es muss immer eine soziale Absicherung geben, dass man nicht unendlich bezahlt. Aber der stärker ist und der vielleicht 100.000 Euro auf dem Konto hat, Kapitalvermögen oder Aktienportfolio, Mieteinkünfte, also ein Multimillionär, der beschäftigt ist mit einem Einkommen von 1.000 Euro, weil er nicht arbeiten muss, zahlt nur 1.000 Euro Beiträge, hat aber 1 Million auf dem Konto. Da muss man schon überlegen, ist das sozial gerecht, wie es im Moment läuft oder nicht. Aber auch das politische Abwägung. Und was wir gar nicht angehen, sind halt Verbesserungspotenziale im Sinne von Überregulierung, Doppelversorgung, also auch auf den Ausgabensektor, aber auch so ein Kapitalstock, wie es die PKV, die private Krankenversicherung hat, wie es auch in anderen Ländern ist, zur Finanzierung der Sozialversicherung denkbar. Oder wir haben ganz viele Menschen, die sind aus der GK, gar nicht in der GKV, weil ihre Beschäftigungsverhältnisse schwierig sind, so diese Plattformversicherten, also die Essensauslieferware sind nicht unbedingt immer gesetzlich versichert, obwohl sie eigentlich besonders schutzbedürftig sind. Manchmal solche Personen, das muss man überlegen und dann muss man auch gucken, wie man einen Spagat hinbekommt. Aber wie gesagt, der große Faktor ist nicht die Einnahmenseite, die ist stabil. Da muss man zwar zukunftsträchtig, ne, gucken, wie man das macht mit den Babyboomern, aber die Ausgabenseite ist das wirklich große Problem. Und da traut sich keiner dran, weil die Interessensgruppen, wir müssen dafür sorgen, dass das System funktioniert. Aber wir haben halt ganz viele Anreize, dass Menschen ganz oft zum Arzt gehen oder ganz oft in die Klinik gehen. Nur dann kriegt die Klinik oder der Arzt Geld. Nur so läuft das. Das ist zum Beispiel auch total grotesk. Wir brauchen also immer mehr Personal, die immer mehr Termine absichern oder immer mehr Apotheker, damit man immer alles ausgeben kann. Das ist irgendwie nicht sinnig, weder für die Kolleginnen und Kollegen, die für Menschen arbeiten, ja, noch für die Gesellschaft an sich und auch nicht für die Krankenversicherung, weil wir sind stolz auf das System, unbegrenzter Zugang, wir haben keine Rationalisierung oder wie in Großbritannien ab 80 keine Hüfte mehr für ältere Menschen oder keine Krebserkrankung. Das gibt es in Deutschland Gott sei Dank nicht, zu Recht nicht. Aber wir können halt auch den 80-Jährigen, die 80-Jährige zu 8 Fachärzten schicken und lassen ihn dann operieren, obwohl es nicht unbedingt die beste Lösung ist. Und solche Dinge sind unpopulär, gehören aber unbedingt diskutiert, ist allerdings auch eher mittel- als kurzfristig. Deswegen, es hilft eigentlich nur Preisstopp, dass man sagt, okay, wir haben eine Grenze, wir müssen eine Grenze ziehen, mehr ist einfach nicht da und jeder trägt seinen Schärflein, die Beitragszahlenden, ne, alle und auch die Leistungserbringenden, damit wir das System so weit stabilisieren, dass es nach ein paar Jahren ruckeln, dann wieder normal läuft, ne, und dann in der Zwischenzeit die ganzen Maßnahmen trifft, die einfach notwendig sind.
Herr Karl Lauterbach sagt ja, man müsse sich nicht sorgen, denn durch die Reformen, die jetzt in seiner Pipeline sind und die ja zum Teil schon im Bundestag in erster Lesung waren, die jetzt also in weiteren Beratungen im Herbst zum Beschluss kommen werden, damit würde sich das Problem lösen, weil dort seien sehr hohe Effizienzgewinne zu vermuten und dass seine Reformen das Problem lösen werden im Jahresfortgang.
Das ist mal optimistisch. Ich würde heute eine Wette anbieten, dass es das nicht tut. Da bin ich ganz, also ich würde auch eine Flasche, gute Flasche Rotwein würde ich wetten, dass es das nicht tut. Aus verschiedensten Gründen. Das sind Annahmen, die sehr optimistisch sind. Sowohl im Krankenhausbereich als auch in anderen Bereichen ist da nicht wirklich zu abzuleiten, dass das eintritt. Also das müsste, da müssten Veränderungen eintreten, die bisher noch nie stattgefunden haben, also insbesondere auch Reduzierung von Leistungsinanspruchnahmen. Und ich möchte einfach mal so ein Beispiel nehmen. Man hat Anfang des Jahres die sogenannten Hybrid-DRGs eingeführt, also die gleiche Vergütung für ambulante und stationäre Behandlungen, für Operationen, also bei Hernien zum Beispiel, also in einer Hernien-OP. Und das ist, was ist passiert. Letztendlich hat man Kosten produziert für Hybrid-DRGs, aber keine Einsparung im stationären Sektor, weil das war ja die Idee dahinter, dass es ambulantisiert wird und dadurch weniger im stationären Bereich vergütet wird und die Finanzkennzahlen und auch die Erfahrungen in der SBK zeigen, dass das nicht der Fall ist. Es wurde 1:1 abgefedert, plus, dass man jetzt noch für die Hybrid-DRGs obendrauf bezahlt und es ist noch der ambulante Bereich, die Ärzte, die abbrechen dürfen, ist noch gar nicht abgerechnet, weil es so lange gedauert hat, das zu regeln. Das heißt, diese letzte Reform, wo man sagt, wir machen alles ambulant, es wird günstiger und so. Das hat nicht gegriffen und ist vielleicht noch nicht so transparent, was erst das erste halbe Jahr ist, aber es ist so eklatant, dass unsere Planungen, die wir kennen, die wir für ein Jahr angesetzt haben, zum Beispiel schon in den ersten 2 Monaten abgefrühstückt waren. Das war also das Zehnfache erwarten von dem, was wir eingeplant haben in der Krankenversicherung. Und das ist einfach viel, viel, viel Geld und so wird es auch bei den anderen laufen, weil die Gesellschaft und auch wie man die Leistungsinanspruchnahme macht, besteuert das ja nicht. Ja, das heißt, alle Beteiligten haben ein Interesse der maximalen Monetisierung. Das heißt, möglichst viel Umsatz machen. Und solange das der Anreiz ist in Deutschland, wird es so bleiben, dass da keiner wirklich durch diese gesetzlichen Maßnahmen wirklich Einsparungen erwartet. Also politisch mag das so sein, so wird es sicherlich auch begründet, aber beim Lesen und auch in der Diskussion mit vielen Gesundheitsökonomen und Ärztinnen und Ärzten und Kollegen aus der Fachlichkeit haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Es ist eher so ein Wunschgedanke, leider.
Ja gut, aber am Ende des Tages sind wir dann bei der Quadratur des Kreises, will sagen, Karl Lauterbach hat eine Menge Dinge, wie zum Beispiel die Gesundheitskioske, die so in der Schwebe jetzt ja gerade wieder sind. Der Bundeskanzler hat vor der Bundespressekonferenz in seinem Sommerinterview mit den Hauptstadtjournalistinnen gesagt, es werde mit ihm keine Leistungskürzung geben. Auf der anderen Seite werden ja auch aktiv zum Beispiel durch den Einstieg in die Entbudgetierung werden ja weitere Felder geöffnet, wo Aufwüchse dann einfach auch, wie Sie sagen, bei den Ausgaben zu beobachten sind. Wo werden wir wohl am Ende des Jahres stehen? Also zum November muss ja das nächste Jahr beschlossen werden, wie aufgrund der Ergebnisse des Schätzerkreises oder des Schätzerkreises die gesamte Entwicklung im nächsten Jahr eingeschätzt wird. Und darauf wird ja dann auch immer berechnet, Bundeszuschuss und sonstige Mittel, die eben zusammenkommen. Was meinen Sie, wo wird es hingehen?
Der Bundeszuschuss ist ja fixiert auf 14,5 Milliarden Euro, der im Haushaltspapier des Bundes steht ja nichts Zusätzliches drin, also davon erwarte ich erstmal nichts. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es rein über Zusatzbeitragssätze abgeregelt wird und ich schätze mindestens 0,6, realistischer wäre 0,8, weil wir das erste Mal in eine Situation kommen, wo auch die Rücklagen, also die Reserven, die man braucht, in der GKV, um Schwankungen der Einnahmenseite oder Ausgabensteigerung abzufedern, mittlerweile unter der gesetzlichen Mindestrücklage liegen. Das sind 20% einer Monatsausgabe. Das klingt wahnsinnig viel. Das reicht aber genau, um 8 Tage zu finanzieren. Also 8 Tage können wir bezahlen und wir haben jetzt so eine große Lücke da drin, dass auch der Gesundheitsfonds, wo das ganze Geld eingeht, das ist schwierig zu erklären, aber da die Sammelstelle jetzt schon absehbar ist, dass wir zumindest an der Mindestrücklage kratzen, in der ganzen GKV, also für alle Krankenkassen, und dass wir, so wie es aussieht, auch tatsächlich die realistische Gefahr, drunter zu kommen. Und das müsste ja dann auch aufgefüllt werden, das ist gesetzliche Vorgabe. Das heißt, nochmal 0,1, 0,2 drüber. Das heißt, die Range realistisch 0,6 bis 1,0, alles dazwischen ist möglich. Und dann ist es eher, weil es politisch entschieden werden kann, durch die Konstellation des Schätzerkreises, kann natürlich dann es so sein, dass man politisch sagt, ja, 0,6 wollen wir nicht, wir wollen nur 0,5. Und realistisch ist es dann, dass die Krankenkassen trotzdem den Zusatzbeitragssatz erhöhen müssen. Das ist ja nur so der Durchschnitt. Also dieser Zusatzbeitragssatz im Durchschnitt heißt ja nur, was die rechnerische Lücke ist. Tatsächlich brauchen die Kassen dann mehr Geld. Und das hat dann Wettbewerbsauswirkungen, das hat aber auch Liquiditätsauswirkungen und das kann auch mal zu Problemen führen, dass man nicht an einem Tag alle Rechnungen bezahlt, sondern erst am Folgetag, weil einfach das Geld im Moment perspektivisch knapp wird. Das heißt, die ganzen Reserven werden jetzt dieses Jahr aufgezehrt bei vielen, vielen Krankenkassen. Es gibt Kassen, die haben mehr Rücklagen als andere, aber auch da ist es endlich. Und das sehen wir ja, weil ja die Finanzstatistiken werden ja veröffentlicht. Da kann man das sehen, wie stark die abnehmen die letzten 2 Jahre. Und es ist schon sehr stark gefährdend, dass man eine Situation hat, die man, wie gesagt, das letzte Mal vor 20 Jahren hat. Deswegen blauäugig zu glauben, dass das günstig wird im nächsten Jahr und die Zeche zahlt. Der Kunde, respektive der Arbeitgeber des Kunden, beziehungsweise auch die Rentenkasse, die zahlt ja dann auch nochmal ein bisschen. Also diese Sozialversicherungsträger zahlen ja auch Beiträge für ihre Leistungsempfänger, Empfangenden und dann wird es einfach grotesk teuer. Absehbar. Also jeder Ökonom kann es berechnen. Ich sag's mal, jeder Hausmann, um nicht das Wort Hausfrau zu benutzen, weiß, wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich einnehme, dann muss ich irgendwo sparen. Und das kann man ja sehen mit einem Haushaltsbuch. Und letztendlich sind so Finanzstatistiken nichts anderes wie ein schönes Haushaltsbuch. Und da kann ich sehen, ich habe links 4 € in den Einnahmen, aber Ausgaben leider 6 €. Tja, dann, wenn dann die Rücklagen aufgebraucht sind, dann gibt es halt weniger zu essen. Und wie Sie schon sagten, der Minister sagte keine, oder der Kanzler sagte keine Leistungskürzungen. Leistungskürzungen würde ja nur bedeuten, wenn ich den Kundinnen und Kunden, den Patienten und Patienten verwehre, eine Leistung zu bekommen. Das geht ja gar nicht in Deutschland. Das, was man tun muss, ist wirklich eine Preisschraube zu drehen und sagen, okay, jeder muss seinen Beitrag leisten. Das ist aber aus meiner Sicht keine Leistungskürzung, weil es nicht der Patient oder die Patientin ausbaden muss, sondern vielleicht der Arzt, vielleicht ein Klinikumkonzern oder die Pharmaindustrie. Alles das wird nur in der Gemeinschaft gehen. Inklusive Beteiligung des Kundinnen und des Kunden, aber das muss man transparent machen. Und da fehlt mir ein bisschen was an Ehrlichkeit, weil man kann es sehen, man kann es jetzt schon begründen und jetzt schon agieren, aber mittlerweile wird politisch nur noch reagiert und wenig agiert, obwohl die Kolleginnen und Kollegen im Bundesgesundheitsministerium unglaublich gut sind. Ich glaube, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich kenne den Gesundheitsminister nicht persönlich, er hat anderen Fokus, ne? Cannabis und Gesundheitskioske sind nett und bestimmt auch wichtig für die Menschen, die es betrifft. Aber von 84 Millionen sind 74 Millionen GKV-Versicherte und wenn die plötzlich alle mehr bezahlen müssen, Also dann ist es eine andere Betroffenheit, als wenn ich Entschuldigung, 1 Million Cannabiskonsumenten habe. Das ist eine andere Wirkung und es trifft halt ein Volumen von 320 Milliarden Euro in der ganzen GKV. Damit finanzieren wir Hunderttausende von Jobs und das wird, wenn kein Geld mehr da ist, haben wir ganz andere Probleme als den Gesundheitskiosknehmern.
Gibt da noch so eine einfache Milchmädchenrechnung, die sagt, wenn wir weniger gesetzliche Krankenkassen hätten, dann würden wir unheimlich viele Verwaltungskosten sparen. Vor allem die Vorstände kosten ja viel Geld. Sehen Sie da einen Ansatz oder ist das einfach nur ein populistischer Rat, dort anzusetzen?
Ich glaube auch, dass wir weniger Krankenkassen brauchen. Ich glaube allerdings, dass es blauäugig wäre, zu sagen, es spart Personalkosten an. Was ist denn der große Ausgabenblock bei den Personalkosten bei Krankenkassen? Das sind Kundenberaterinnen und Kundenberater, die mit Menschen arbeiten. Das sind die, die wirklich telefonieren, die einem helfen, durch diesen ganzen Dschungel durchzukommen. Dafür brauchst du Fachausbildung, weil das so kompliziert ist in Deutschland, dass man da wirklich Expertinnen und Experten braucht. Und die verdienen nicht übermäßig viel. Die verdienen normal und auch angemessen und manchmal, ne, wie auch immer man das klassifizieren möchte. Aber das wird man nicht los. Ich habe es mal verglichen, wenn man die deutsche Rentenversicherung nimmt und dort das Durchschnittseinkommen nimmt, ist das Durchschnittseinkommen der deutschen Rentenversicherung mit auf ihre Mitarbeitenden um, ich glaube, 15, 20% höher als bei den Krankenkassen. Und da ist ein anderer Servicegedanke dahinter, da ist ein anderer Betreuungsprozent dahinter. Das heißt, wir sparen nicht wirklich Geld ein, wenn wir die Kassen reduzieren, weil die Arbeit ist zu tun. Wenig Dinge sind zentral zu machen. Na klar, spart man ein paar Experten. Ich schätze mal, das wird nicht mal im zweistelligen Millionenbereich sein. Na, vielleicht im dreistelligen Millionenbetrag. Das klingt viel, aber wir haben Verwaltungskosten, aber nicht nur Gehalt, rund 10 Milliarden Euro. So als Kalkulation. Das ist im Verhältnis günstig. Genauso günstig wie auch eine PKV und auch in anderen Ländern sind wir deutlich günstiger im Vergleich. Also das ist nichts, wo wir Geld sparen können. Und die Diskussion mit den Vorständen, das Vorstehenden Vorständen finde ich immer total witzig. Es gibt 93 Krankenkassen. Und ich glaube, das Gesamtvolumen der Vorstände ist ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Selbst wenn wir davon die Hälfte reduzieren, haben wir 10 Millionen gespart. Also ganz ehrlich, ja, ist nett. Ist aber eher Symboldiskussion und eher ein bisschen polemisch. Also ich höre immer, man muss es verschlanken, die Verwaltung verschlanken. Wir sind die Ersten, die daran arbeiten, dass es schlank wird. Also weil wir ein ganz eigenes Interesse haben, durch Fachkräftemangel das zu kompensieren. Also es gibt keine Möglichkeit, da wahnsinnig viel Geld zu sparen, auch wenn es sehr gut klingt. Aber auch wir werden älter als Mitarbeitende. Und ich möchte nicht, dass wir zukünftig auf die Idee kommen, mit einem Computer oder ChatGPT nur zu sprechen, weil mir keiner mehr hilft. Wenn ich einen verstorbenen Angehörigen habe und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, möchte ich nicht, dass ChatGPT mir am nächsten Tag sagt, jo, tut mir total leid, aber du musst jetzt das tun, weil es null Empathie gibt. Ich will, dass ein Mensch für mich da ist und mir hilft und mich an die Hand nimmt. Und das ist bei Leistungserbringenden so. Da ist der Mensch wichtig und es ist auch bei Menschen so, die krankheitsbedingte Fragen haben. Da will ich einen haben oder eine haben, die mir wirklich hilft und das können Krankenkassen, alle Krankenkassen können das und das ist kein Wettbewerbsding, das ist einfach, wir sind so ausgebildet, so sozialisiert, deswegen ist man bei einer Krankenkasse, wir sind ja nicht gewinnorientiert, also gibt ja keine DAX-Krankenkasse, also, wäre zwar eine nette Idee, aber gibt es ja nicht. Dementsprechend ist eher polemisch, um die Frage so letztendlich zu beantworten.
Herr Keutel, es gab in anderen Krisensituationen in der Bundesrepublik eine konzertierte Aktion, also wo quasi alle Beteiligten an den Tisch gerufen wurden, Politik, unterschiedliche Akteure. Wäre das jetzt der Zeitpunkt, dies zu tun, weil, Gedankenstrich, die Probleme, die mit den Boomern, also von der Demografie herkommen, die sind schon seit 40 Jahren ausreichend beschrieben und sagen wir mal, auch die Prognosen von vor 40 Jahren sind, sagen wir mal, mit minimalen Abweichungen von der Grundtendenz richtig gewesen. Also es wurde schon in den frühen 80er Jahren gesagt, es wird nur noch so und so viel Beitragszahlende geben, wenn das so und so mit der Geburtenrate weitergeht. Das hat sich exakt so entwickelt, sogar eher bei der Geburtenrate noch schlechter. Also die Probleme sind seit 40 Jahren bekannt. Sie hatten ja auch gesagt, die Politik ist, sagen wir mal, aus verschiedenen Gründen, eben weil es auch ständig irgendwo Landtagswahlen gibt und dies und das und jenes und weil eine Koalition eben verschiedene Interessen hat. Also es gibt sehr viele Punkte. Wäre es jetzt Zeit, dass wir uns alle zusammensetzen und darüber reden, wie wir das Ding zukunftsfest machen?
Ja, ich kann auch kurz antworten. Ja, es wird Zeit. Ich möchte nur eine Ergänzung machen. Es sähe sogar noch viel schlimmer aus und jetzt wird es politisch schwierig, hätten wir nicht so viele Flüchtlinge bekommen. Also ab 2017, viele von den Flüchtenden sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt und zahlen Sozialbildungsbeiträge. Sonst wäre die Situation schon viel, viel, viel übler. Das möchte man zwar nicht hören, weil es politische Parteien gibt, die das nicht cool finden, aber im Regelfall kosten die, und jetzt kommt es, das ist einfach Fakt, sie sind im Regelfall günstiger als der Durchschnittsversicherte und zahlen mehr ein. Das heißt, der Deckungsbeitrag, wenn man Betriebswirt ist, ist was Positives für die deutsche Sozialversicherung. Das gilt Krankenrente, alle Versicherungszweige, waren die Flüchtlinge tatsächlich ein Gewinn. Ob man das jetzt gegenrechnen muss mit Sozialleistung, weiß nicht, aber rein aus der Sozialversicherung gesehen, das Gros ist berufstätig geworden, das ist ja nachlesbar in Statistiken, und die wollen auf den Arbeitsmarkt und die machen auch Arbeiten, die im Niedriglohnsektor sind, die wir Deutschen vielleicht gar nicht so wollen, wie in anderen Ländern auch. Das ist schon was uns 2, 3, 4, 5 Jahre geschenkt hat. Ohne die wäre die Situation viel schlimmer. Deswegen sage ich, es wird höchste Zeit, dass wir uns alle zusammensetzen. Aber dann meine ich auch wirklich alle, weil es macht null Sinn, wenn ich nur Wissenschaftler nehme. Ich brauche Wissenschaftler, Politiker, Menschen aus der Praxis, aus Krankenhäusern, aus der Pharmaindustrie, aus den Krankenkassen. Und dann meine ich nicht die am lautesten quatschen, sondern die meiste Ahnung haben. Und das ist oftmals ein Problem, weil man ja lustige Arbeitskreise macht mit den Köpfen. Die können transportieren, die haben auch ihre Berechtigung und sind auch richtige Fachexpertinnen und Experten. Aber wenn es ums Detail geht, muss man dafür sorgen, dass neben dem großen Ganzen auch die Arbeitskreise drunter funktionieren, die Arbeitsgruppen, und die das da auch wirklich erarbeiten, wo dann wirklich nur entschieden wird, ja, nein, bringt uns das, nein, ja. Solche ganz einfachen Entscheidungsbäume und Entscheidungsfragen, das wünsche ich mir, und damit meine ich nicht nur Bürgerräte und so, die alle ganz nett sind, aber in diesem Konstrukt von Boards, wie man sie aus den Nachbarländern kennt, wo auch wirklich die Expertinnen und Experten zusammenkommen, und ich fände das so schön, aber ich halte es in Deutschland für jetzt nicht möglich, weil bei uns alles die Politik entscheidet und maximal irgendein Beratungsgremium macht und niemand möchte wirklich die Transparenz, habe ich das Gefühl, weil es kein schönes Thema ist, weil man den Finger nicht in die Wunde legen möchte. Und sinnbildlich gehört er dahin, damit endlich auch mal was passiert.
Ja, wir waren jetzt, sagen wir mal, sehr doch der dunklen Seite des Problems geneigt in unserem Gespräch. Wenn Sie jetzt am Ende sagen, wo ist ein Hoffnungsschimmer? Was könnte denn vielleicht positiv wirken?
Ich glaube, dass es drei Punkte gibt. Einmal die Digitalisierung, die noch in den Anfangsschuhen steckt. Da ist so viel möglich. Dazu braucht es aber den Willen aller Beteiligten, die Ressourcen zu nutzen und die Verbesserung auch zuzulassen. Das heißt, man muss ein bisschen was aufgeben, was so Datenhoheit betrifft. Das muss man teilen. Dann glaube ich, dass wir ganz viele willige Expertinnen und Experten auf allen Seiten des Gesundheitswesens haben, die auch verstehen, dass es nicht funktioniert, wenn das Ding kollabiert. Und zu guter Letzt hoffe ich glaube, dass der Bürger, die Bürgerinnen, es wollen, dass wenn man sich bewegt. Sie wollen Transparenz, sie wollen verstehende Perspektive. Und wenn das in die breite Gesellschaft transportiert wird, dann glaube ich auch, dass die Menschen es im Konsens schaffen, weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn das mal akzeptiert wird. Und wenn man es verständlich den Leuten, das ist die Voraussetzung, dass ich die Menschen auch befähige, es zu verstehen, daran hapert es ja teilweise schon, Gesundheitskompetenzen, ne? Was geht nicht, was ist die Relation und so weiter, warum zahle ich Beiträge? Und solche Dinge muss man den Menschen erklären. Und wenn das so ist, ist dieser Dreiklang der Willigen von den Experten, die darin arbeiten, die Willigen der Bürgerinnen und Bürger, die es wollen, dass sie zukunftsfähig sind, und die Digitalisierung sind, glaube ich, die drei großen Punkte. Ich würde die Politik noch nehmen, allein mir fehlt aus den letzten 10, 15 Jahren die Erkenntnis, dass sich da wirklich was bewegt. Also wir haben das ganz tolle, wie gesagt, Ministeriumsmitarbeitende, die wirklich coole Ideen haben, aber ich frage mich immer, warum wird das nicht umgesetzt? Weil die Politik im Bundestag, Bundesrat anders entscheidet, und da frage ich mich, haben wir dann nicht zu viel oder zu wenig Vertrauen in unsere Fachexpertinnen der Ministerien, die ja dann nicht unbedingt immer parteipolitisch denken, sondern aufgabenorientiert sind. Und da wünsche ich mir auch mehr Vertrauen in die Fachebene, also ich kenne viele Kollegen des BMG, des Bundesgesundheitsministeriums, die sind toll, wirklich toll. Die wissen, wo es Probleme gibt, die wissen, wie man es lösen kann. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, sie dringen nicht bis ganz nach oben durch. Und das wünsche ich mir einfach, dass da die Politiker und Politikerinnen einfach mal mehr auf die Ebene hören, die wirklich auch im Austausch ist mit allen Beteiligten. Und ich glaube, dass nur das uns weiterhelfen wird.
Ja, dann waren wir am Ende etwas versöhnlich und hoffen doch das Beste. Und ich danke Ihnen, Herr Kragl, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke gleichfalls.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.